Ja, ich bin glücklich, dass ihr das Stück noch genießen konntet und nochmal was zu lachen habt, weil das hört jetzt auf. Seit ich weiß, was das Thema dieser Predigt heute ist, graut mir ein bisschen davor, heute darüber zu predigen. Dabei geht es eigentlich um die schönste Nebensache der Welt. Thorsten hat es ja letztes Mal noch so ein bisschen umschrieben. Er hat sowas gesagt, es ging ja um Partnerschaft, ging es letzte Woche ja auch. Und letzte Woche ging es bei ihm vor allem um Gestaltung der Ehe. Und jetzt ging es um alles das, was für Gestaltung von Beziehung wichtig ist, wenn man noch nicht verheiratet ist. Also Freundschaft im weitesten Sinne, ja. Vielleicht auch ein bisschen Partnersuche, Partnerwahl oder so. Hat er nett gesagt. Aber heute geht es eigentlich nur um Sex. Ich habe letzte Woche auch noch gedacht, dass es heute um das geht, was Thorsten so angekündigt hat. Also um Partnerschaft allgemein und dass Sexualität so einer von 29 Punkten ist, die ich dann anspreche. Aber ich habe mich entschieden, doch nur über Sexualität zu reden heute. Es ist einfach zu umfangreich und zu wichtig, das Thema. So, jetzt ahnt ihr auch, warum es mir davor graut. Weil Kirche und Sex, diese beiden, haben, ich würde sagen, so seit 1600 Jahren ein eher eigenartiges Verhältnis zueinander. Stehen sich mit einer gewissen Skepsis gegenüber. Warum jetzt genau vor 1600 Jahren, hat mit Origenes zu tun, Hieronymus. Lange Geschichte, spielt jetzt auch überhaupt keine Rolle, wie es dazu kam. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass Leute, die heute über diesen Planeten laufen, oder mindestens durch unsere westliche Welt, von der Kirche oder von Pastoren wie mir, irgendetwas Positives, Hilfreiches, Inspirierendes zum Thema Sex erwarten. Vielleicht in Sachen Moral, das schon, aber eben, Sex, Sexualität und Moral, diese beiden Dinge klingen in unseren Ohren wie Feuer und Wasser. Deswegen erwarten wir da nicht viel von der Kirche. Und seit ich das Wort eben habe fallen lassen, oder seit ihr so ungefähr ahnt, um was es gehen wird heute, glaube ich, behaupte ich einfach mal, seid ihr so ein bisschen innerlich auf Distanz gegangen. Ihr seid so ein bisschen tiefer in eurem Sessel gerutscht und habt euch gedacht, oh ja, wunderbar, kurz vor der Sommerpause drücken sie mir jetzt dieses Thema noch rein. Ich ahne, was kommt. Ist es so? Gute Voraussetzung für mich, zu euch zu reden. Also, ihr ahnt schon, was die Kirche zum Thema Sex zu sagen hat. Es war 1999. Da hat Christoph Schmitter zum ersten Mal nicht Sex gehabt, sondern seinen Internetanschluss, sein eigen genannt. Das muss 99 gewesen sein. Und das Erste, was mich am World Wide Web irgendwie faszinierte, waren Chatrooms. Ja? Also ich kann jetzt plötzlich mit Leuten kommunizieren, die ich nicht sehe, die irgendwo auf der Welt sitzen, und trotzdem kann ich direkt mit ihnen reden. Nicht ganz so nah wie telefonieren, aber doch irgendwie anonym und nah gleichzeitig. Ich also ziemlich am Anfang, nachdem ich E-Mails kapiert hatte, irgendwie so einen Chatroom gesucht, also ich bin ganz harmlosen reingerutscht. Und habe mich versucht, so in das Gespräch so irgendwie dazwischen zu mogeln, irgendwie aufzufallen. Und dann tatsächlich eine Frau namens Andrea, Schweizerin, bemerkt, da ist ein Neuer und unterhält sich nur noch mit mir. Konnte man in so einen anderen Raum reingehen und so, anderen konnte nicht mehr zuhören. Wir reden irgendwie und irgendwann fragt man natürlich, okay, was machst du denn beruflich? Ich sag, ich bin Pastor. Sie sagt, oh, was denkst du über Sex vor der Ehe? Ihre erste Reaktion. Cool, wenn Leute wirklich offen sagen, was sie denken über Kirche, Pastoren, dann fällt ihnen das als erstes ein. Was denkst du über Sex vor der Ehe? So, und zwischen den Zeilen merke ich natürlich, dass sie damit auch ein Stückchen meint, du bist bestimmt dagegen, oder? So, und ich ahne, ihr erwartet sowas Ähnliches auch. Und um jetzt nicht um den heißen Brei lange rumzureden, habe ich gedacht, ich lasse meine Meinung zu dieser Frage, und um diese Frage geht es mir heute gar nicht im Zentrum, aber zu dieser Frage lasse ich meine Meinung gleich am Anfang aus dem, wie so eine Katze aus dem Sack. Ich bin überzeugt, dass Sex tatsächlich eine Sache ist, die aus Gottes Sicht in Ehe reingehört. Ich bin mir ziemlich bewusst, dass das eine krasse, unpopuläre Ansicht ist. Ich habe überlegt, wie viele Leute wohl in unserem Land davon überzeugt sind, dass das so ist. Und da dachte ich, jeder Hundertste? Nein, wahrscheinlich weniger. Und dann, von denen, die behaupten, sie seien überzeugt davon, gibt es immer eine ganz große Menge, die genau so lange davon überzeugt sind, wie sie Singles sind. Wenn dann nicht mehr, dann ändern sie ihre Überzeugung oder sie ändern sie heimlich. Ich werde zum Schluss der Predigt noch mal ein paar Worte dazu verlieren, warum ich das denke oder warum wir als City Church das lehren. Aber eigentlich geht es mir bei dem Thema um mehr als um diese Frage. Mir geht es in der Hauptsache darum, mit euch sechsmal von Gott her zu denken, wie auch immer das geht, und das Wesen von Sexualität irgendwie in den Blick zu bekommen. Und wir verstehen unseren Glauben an Gott so, dass er tatsächlich unser ganzes Leben umfasst, und Sexualität ist ein Bereich dieses Lebens, also ist auch dieser Bereich einer, wo Gott irgendwie reinreden darf. So verstehe ich das. Und auch dieser Bereich ist einer, wo ich glaube, dass Gott was dazu zu sagen hat. Versuche, ihn von Jesus her zu verstehen. Okay. Und das ist übrigens eine Suche nach Wahrheit. Und das bleibt auch eine Suche nach Wahrheit. Ich weiß nicht, wie lange beschäftige ich mich mit dem Thema? Seit ich 15 bin vielleicht. Jetzt bin ich 34. Also seit dieser Zeit versuche ich, von Gott her nach Wahrheit zu suchen, was das Thema Sexualität angeht. Und ich versuche immer wieder meine Überzeugung zu hinterfragen und nicht einfach nur das für richtig zu halten, was andere für richtig halten oder was ich vor 10 Jahren für richtig gehalten habe. Also das bleibt eine Suche. Und ich frage mich immer wieder, was kann ich lernen von Gott über Sex? Was kann ich durch die Bibel lernen? Die Bibel ist übrigens ein Buch, das voll von Sex ist. Leider ohne Bilder, gebe ich zu. Aber wenn ihr das mal so durchlest, es wird nicht verheimlicht, dass diese Leute, die da eine Rolle spielen, sexuelle Wesen waren und zum Teil furchtbar auf die Schnauze gefallen sind. Und ich versuche zu gucken, hey, was finde ich an ethischen Linien irgendwie für mich da drin? Was finde ich in der Bibel wirklich? Was sagt sie denn wirklich? Nicht nur, was sagt denn die Kirche so traditionell? Und dann frage ich mich immer noch, führt das, was ich da finde, mein Leben in die Freiheit? Weil ich glaube, dass Gottes Weg, in egal welchem Thema, uns immer in die Freiheit führt und niemals in die Enge. Okay, so, bei dieser Suche nach Wahrheit, finde ich, haben wir zwei Quellen, um nach Wahrheit zu suchen. Die erste Quelle ist eigentlich einfach das Leben. So, unser Leben, du und ich. Ich und das, was ich über Sexualität bei mir selber entdecke oder bei anderen. Also, wie wir Menschen so sind, das sagt mir etwas darüber, wie Gott Sexualität denkt. Dahinter steht natürlich die Überzeugung, dass Gott uns so geschaffen hat, wie wir sind. Und dass er Sex geschaffen hat. Ja? Und dass es nicht einfach irgendwie alles Zufall ist, so, sondern dass da ein Sinn dahinter steckt, dass wir so sind, wie wir sind. Also, ich kann mir das Leben anschauen und versuchen, daher etwas zu begreifen über Sexualität. Macht jeder Sexualpsychologe auch so. Und die zweite Quelle ist Gott. Der Schöpfer des Lebens, der uns so gemacht hat, wie wir sind, der Sexualität gemacht hat, wie wir sind, wie sie ist. Dieser Gott, der das gemacht hat, zeigt sich in Jesus Christus. Und die Bibel zeigt uns etwas über ihn, zeigt uns das Wesen Gottes. Und darum versuche ich, in dem, was ich von Gott lernen kann, Gottes Gedanken über Sexualität zu finden und sie dann auf mein Leben anzuwenden und zu gucken, hey, passt das? Also diese zwei Quellen habe ich, das Leben und Gott. Und die Predigt habe ich so aufgebaut, dass wir uns zuerst mal diese beiden Bereiche anschauen. Also das erste, müsste jetzt auf einer Folie zu sehen sein, wir schauen uns das Leben an und versuchen mal etwas über das Phänomen Sexualität zu sagen. Wir schauen uns einfach nur das Leben an, hat mit Gott noch gar nichts zu tun. Und dann schauen wir uns Gott oder die Bibel an und gucken mal, finden wir darin etwas, ob Sexualität noch eine tiefere Bedeutung hat, als das, was uns so direkt ins Auge springt. Und zum Schluss, in dem dritten Punkt, werde ich dann, wie versprochen, noch ein paar Worte dazu sagen, warum City Church oder ich das so glauben, dass Sex und Ehe zusammengehören. Okay. Also das Erste, das Phänomen Sexualität. Fangen wir an und schauen uns das Leben an uns selber. Und wenn wir das tun, fällt uns etwas auf. Manchmal fällt es uns lange nicht auf. Aber wenn man genau hinguckt, fällt uns auf, wir sind durch und durch sexuelle Wesen. Ich würde jetzt nicht so wie Freud sehen, dass alles, was wir tun, eigentlich letztlich irgendwie nur mit sexuellen Trieben zu tun hat, aber wir sind tatsächlich durch und durch sexuelle Wesen. Wir alle, auch Pastoren. Und ich glaube sogar, es ist nicht nur die schönste Nebensache der Welt. Oft ist es sogar eine richtige Hauptsache für uns. Und damit meine ich jetzt nicht nur das, was im Bett abgeht, ja? Das meine ich nicht, wenn ich Sex sage, sondern eigentlich alles, was Anziehung zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts ausmacht, wenn sie sich begegnen. Da läuft eigentlich immer irgendwas ab, entweder was Positives oder nicht so Dolles. Anziehung oder eher nicht so. Angeblich, habe ich gelesen, denken Männer alle 7 Sekunden an Sex. Das ist natürlich Quatsch. Wir würden durchdrehen, wenn das so wäre. Manche tun es ja auch. Aber sagen wir alle 70 Sekunden, ist schon realistischer. Es stimmt, wir sind durch und durch sexuelle Wesen. Ich habe überlegt, woran sich das deutlich macht. Zum Beispiel daran, dass sich eigentlich egal, welches Produkt du verkaufen willst, es sich besser verkauft, wenn du es irgendwie mit Sex verknüpfst. Sex-Cells, ne? Außer Kirche vielleicht. Die kommt mit dem Thema nicht so gut an. Wir sind durch und durch sexuelle Wesen, deswegen nutzt die Werbung das. Oder ich habe gedacht, unsere Klamotten spielen eine immense Rolle. Stellt euch vor, weiß nicht, ihr müsst euch nicht so ganz im Detail vorstellen, aber stellt euch vor, ich würde ohne T-Shirt predigen. Am Erlabrunner Weiher wäre das total okay, wenn ihr mich da so trefft. Hier wäre das sehr, sehr, sehr merkwürdig. Es wäre peinlich. Warum? Weil es ein komisches Signal geben würde. Vielleicht auch deshalb, weil sich manche wünschen, er hätte ein bisschen ins Sonnenstudio gehen können vorher oder ins Fitnesscenter. So. Aber Sexualität spielt scheinbar andauernd eine Rolle. Auch wenn es um sowas wie Sitte geht, ne? Das wäre unsittlich, würde ich das tun. Okay. In unserer Gesellschaft übrigens. In anderen wäre das hier vielleicht gar nicht unsittlich, wenn ich hier oben ohne predigen würde. Wir ticken einfach so. Wir sind sexuelle Wesen. Noch ein kleines Beispiel. Aus diesem Grund, weil wir sexuelle Wesen sind, haben wir getrennte Toiletten. Und zwar getrennt nach Männern und Frauen und nicht nach Alter oder so. Und im Kindergarten ist es nicht so. Im Kindergarten interessiert das noch keinen. Die laufen alle aufs selbe Klo und die vergessen, die Hose hochzuziehen, bevor sie wieder in den Kindergartenraum rennen. Kriege ich oft mit. Wir sind sexuelle Wesen. Und wir sind so geschaffen. Okay. Das Zweite, was mir auffällt, man könnte sich, oder wenn ich ans Phänomen Sexualität denke, man könnte sich fragen, was ist Sexualität eigentlich? Wenn wir nur mal so in unser Leben schauen. Oder wenn man in die Natur schaut. Wir Menschen sind ja nicht die einzigen, die sexuelle Wesen sind. Die Sexualität deines Hundes zum Beispiel. Hier sind vielleicht Hundebesitzer. Das ist übrigens ein Grund, warum ich nie einen Hund will. Weil sie sich dann immer sehr peinlich aufführen, finde ich. Aber wenn du dir das anschaust, oder sonst irgendwelche Tiere, kannst du sagen, okay, Sex ist in der Natur offensichtlich erstmal ein ganz normales, körperliches Bedürfnis. Sagen wir, ein körperliches Bedürfnis höherer Wirbeltiere. Dient einfach zur Fortpflanzung. Und, muss man beim männlichen Hund mindestens sagen, auch Spaß ist auch irgendwie dabei. Offensichtlich. Da ist also irgendwie in uns Geschöpfen ein sehr starker Antrieb beobachtbar. Und das scheint manche Geschöpfe fast zu steuern wie mit einer Fernbedienung. Ne? So ein Hund, den kriegst du dann kaum mehr gebändigt irgendwie. Und wir haben keinen Hund, wir haben einen Kater, der ist vor ein paar Tagen kastriert worden. Ich war dafür, aber ich habe irgendwie echt gelitten. Ich dachte, das arme Tier, jetzt reduziert sich dein Leben auf Essen und Schlafen und das war es dann so. Also, wenn wir uns die Natur anschauen und wir Menschen sind Teil der Natur, dann könnte man sagen, wir sind auf Sex programmiert irgendwie. Ohne fühlen wir uns mies, mit fühlen wir uns gut. Ist ein bisschen sehr vereinfacht, gebe ich zu. Aber es ist ein körperliches Bedürfnis, wir brauchen das irgendwie. Und wenn man das, was man braucht, das nimmt man sich. Und wenn nicht, dann ist es irgendwie Quälerei. Also beim Tier scheint es ja auch nicht wirklich nicht anders zu sein als so, ne? Körperliches Bedürfnis und Schluss. Wirklich nicht mehr. Einfach die Natur der Dinge. So normal wie Mäuse fangen oder einen Knochen essen oder Hafer fressen. Die Tiere machen es einfach mit jedem, der so auf der Weide sich findet, wenn ihr mal an so Landwirtschaft denkt. Und dann ist ja interessant, die weiblichen Tiere scheinen sich nicht daran zu stören, dass sie dauernd betrogen werden. Also es ist nicht mehr das Phänomen Sex als ein körperlicher Trieb, könnte man sagen, wenn man die Natur anguckt. Wir Menschen wissen, ahnen, nein, ich glaube, es ist uns sogar völlig klar, wenn wir uns menschliche Sexualität anschauen, es ist viel, viel mehr als das. Es hat nicht nur mit unserem Körper zu tun, sondern mit unserer Seele. Sex berührt die Seele. Ist deswegen der nächste Punkt da oben. Sex berührt die Seele. Wir wissen das und trotzdem, empfinde ich, läuft viel in unserer Gesellschaft so, als ob es nicht so wäre. Sex wird als Ware verkauft. Wie wenn es nur ein körperlicher Trieb wäre. Auf Video zum Durchblättern kannst du es kaufen, am Telefon. Und dahinter verbirgt sich eben dieses Verständnis, Sex als rein körperlicher Trieb, so wie Hunger und Durst, muss man stillen. Und mehr bedeutet es nicht. So, wenn Sex wirklich nur etwas Körperliches wäre, dann müsste man eigentlich sagen, ist das auch okay so. Wäre das eigentlich okay so? Wir schauen uns einen kurzen Clip an, Beautiful Mind. John Nash, ein hochintelligenter Mathematiker, aber ich sag mal in sozialer Kommunikation eher ein bisschen schwierig, versucht da eine hübsche Frau anzusprechen.
Lionel Nash. Nils versucht, deine Aufmerksamkeit zu erregen.
Ist nicht dein Ernst?
Oh nein. Geh mit Gott.
Komm als Mann wieder.
Das Glück ist mit den Mutigen. Feuer frei.
Gentlemen, darf ich euch darauf hinweisen, dass sich meine Chancen auf Erfolg mit jedem Versuch dramatisch verbessern?
Das verspricht, ein Klassiker zu werden.
Vielleicht möchtest du mir einen Drink spendieren.
Ich weiß nicht, was genau von mir zu sagen erwartet wird, damit du Verkehr mit mir hast. Aber könnten wir davon ausgehen, dass ich das alles gesagt habe? Ich meine, im Wesentlichen sprechen wir von Flüssigkeitsaustausch. Könnten wir nicht einfach direkt zum Sex übergehen?
Ach, war das süß. Einen schönen Abend noch, Arschloch.
Meine Damen, warten Sie.
Nash hätte eigentlich recht. Wenn wir nicht wüssten, dass Sex eben mehr ist, dass es die Seele berührt. Wir alle fühlen, dass Sex als Ware, Flüssigkeitsaustausch, nur zu stillendes körperliches Bedürfnis, dass das etwas kaputt machen würde. Dass es dem Sex die Schönheit rauben würde, dass es beleidigend ist letztlich, dass es letztlich einen anderen Menschen verachtet. Diese Frau fühlt sich so und sie bringt es zum Ausdruck. Darum kassiert er eine Ohrfeige. Obwohl er eigentlich nur sagt, was man denken müsste, wenn es nur um körperliche Bedürfnisse ginge. So, darum wird, klingt jetzt hart, aber ist doch so, darum wird niemand von uns seiner Tochter raten, im Sexgewerbe sein Geld zu verdienen. Weil wir wissen, es ist mehr. Es berührt die Seele. Oder darum empfinden Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, die leiden letztlich nicht an der körperlichen Gewalt. Jedenfalls ist das nur ein kleiner Teil ihres Leids, sondern an der seelischen Gewalt, die das für sie bedeutet oder bedeutet hat. Also Sex ist eigentlich ein eigenartiges Phänomen. Und ich habe das Gefühl, wir wissen nicht so recht, wie wir ihn einordnen sollen, was wir von ihm halten sollen. Manchmal tendieren wir so dazu, Sex eher auf den Austausch von Körperflüssigkeiten zu reduzieren, ja, auf das, was etwas Äußerliches ist, Körperliches, was man eben braucht. Ein normales Bedürfnis, ja. Und gleichzeitig spüren wir dann, dass es da diese viel, viel tiefere Ebene gibt. Entweder weil wir negative Erfahrungen machen, die manchmal Menschen ein Leben lang quälen, oder eben auch, weil wir positive Erfahrungen machen, und dann ist das Gleiche, was jemand anderen gequält hat, plötzlich irgendwie wird zum Schönsten, was er so erlebt. Ja? Also, Phänomen Sex. Eine letzte Beobachtung noch, wenn wir das Leben anschauen. Sagen wir jetzt mal, Sex ist eine seelische und eine körperliche Sehnsucht, die eine unglaubliche Kraft entwickelt. Ich würde sagen, es ist die stärkste Kraft in uns, die am schwierigsten zu kontrollierende. Einfach mal auf Essen zu verzichten, ist leichter. Sex ist so eine starke Sehnsucht in Menschen, dass er fast alles, was uns sonst heilig ist, über den Haufen rennen kann. Unser Gewissen, unser Treueversprechen, was wir jemand gegeben haben, zum Teil Verpflichtungen gegenüber einer Familie, zum Teil unseren Glauben, unsere Grundsätze, die wir uns eigentlich irgendwie gegeben haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist das nur für Männer so, für Frauen ein bisschen anders. Ihr Frauen müsst euch das vielleicht so vorstellen, das ist so eine Kraft wie der Drang, Schuhe zu kaufen. Also wirklich kaum widerstehbar. Nein, ich weiß eigentlich nicht wirklich, ob das Ganze hier, was ich hier sage, in der Hauptsache nur für Männer gilt. Ich glaube es eigentlich nicht. Aber im Ernst, Sex hat die Kraft, alles aus dem Weg zu räumen, was ihm im Weg steht. Ich sage nicht, dass wir dem hilflos ausgeliefert sind. Wir sind keine Tiere, wir sind Menschen. Wir können hier oben Entscheidungen treffen und wir können auch diese Kraft unseren, ich sag mal, höheren Werten unterordnen. Sie zu kontrollieren ist möglich, aber es ist schwer. Okay. Der zweite Punkt, wenn wir jetzt mal versuchen, von Gott her zu denken. um zu gucken, gibt es eine tiefere Bedeutung, die wir von Gott her sehen können, wenn wir uns über Sexualität Gedanken machen. Wenn wir von Gott her denken, der uns, wie gesagt, so gemacht hat, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, als sexuelle Wesen, mit körperlichen Bedürfnissen, aber auch mit seelischen Bedürfnissen und angelegt mit dieser inneren Kraft, die unheimlich viel zerstören kann und unheimlich viel Wunderbares entstehen lassen kann. So, wenn ich mir das anschaue von dem Schöpfer her, der uns so gemacht hat, dann erkenne ich in der Bibel gleich am Anfang etwas sehr, sehr Grundlegendes. Und das ist der erste Punkt da. Sex ist auf Beziehung angelegt. Da erscheint ein Bibelvers, der total bekannt ist, wird bald bei jeder Hochzeit vorgelesen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Genesis 1 und 2 stimmt übrigens nicht. Habe ich vergessen, 2 Vers 24 einzutragen. Da steht es, glaube ich. Das steht ganz am Anfang der Bibel. Und vorher wurde von der Erschaffung von Mann und Frau erzählt so. Und irgendwie wird davon erzählt, dass der Mann aus Gottes Sicht allein irgendwie noch nicht ganz so der Bringer ist. Und dann erschafft Gott die Frau als Ergänzung sozusagen, damit er ganz wird. Und sozusagen seine bessere Hälfte. Und dann beschreibt dieser Vers, dass die Einheit von Mann und Frau sozusagen Gottes Lebenskonzept für uns ist. Und schon auf den ersten Seiten der Bibel steht das. Und das finde ich total wichtig. Das ist fast der Kerngedanke heute. Die Einheit von Mann und Frau ist Gottes Lebenskonzept. Was nicht heißt, dass ich nicht als Single leben kann. Aber du findest das hier schon, wie zentral wichtig Gottes ist. Dieser kleine Vers hier redet von Sex. Aus zwei werden eins, steht da, mit Leib und Seele. Vielleicht kennt ihr das aus der Lutherbibel, werden ein Fleisch. Da klingt Sex noch irgendwie mehr drin, ne? So, und die Grundlage dafür ist eine tragende Beziehung. Das steht am Anfang, dass da einer seine Eltern verlässt, also seinen Lebensrahmen verlässt und mit einem anderen Menschen einen neuen Lebensrahmen aufbaut. Einen neuen Lebensraum. Und bildet jetzt mit seiner Frau oder sie mit ihm da eine Einheit. Einheit als Lebenskonzept. Da steht, um mit seiner Frau zu leben. Im Hebräischen steht, um an seiner Frau zu kleben. Zu kleben. Das meint eine feste, klebrige Beziehung. Jesus zitiert das später mal, genau diesen Vers. Und dann sagt er, hey, also er fügt an, und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also, da kleben zwei so aneinander, dass sie nicht mehr trennbar sind. Das heißt, du kannst sie schon trennen, aber das hinterlässt Verletzungen. Wie wenn du etwas auseinandergeklebtes auseinanderreißt. Das kannst du nicht tun, ohne immensen Schaden zu hinterlassen. Man hat den Eindruck, sexuelle Einheit ist dieser Kleber. Vergleich das mal mit deinem Leben und guck, ob das wahr ist. Ob du denken würdest, ja, das habe ich so erlebt, so ähnlich. Wie das klebt oder wie das verletzt. Von Gott her sehe ich auf jeden Fall, Sex braucht eine feste Beziehung, um gesund gelebt zu werden können. Und Sex kann Einheit, Beziehung vertiefen, wenn sie gesund gelebt wird. Und auf der anderen Seite hinterlässt Sex deswegen so oft so große Wunden, wenn sie ohne Beziehung stattfindet oder wenn die Beziehung zerreißt. Oder wenn Sex keine Wunden mehr hinterlässt, obwohl man sie so konsumiert und gleich wieder auseinander geht. Wenn es keine Wunden mehr hinterlässt, dann ist es eher ein Zeichen dafür, wie sehr wir das entleert haben. Wie sehr wir abgestumpft sind. Wie sehr, oder ja, dass man sagen muss, Sex berührt meine Seele nicht mehr. Die Frage ist, was schlimmer ist, verletzt zu werden oder zu sagen, Sex berührt meine Seele nicht mehr. Okay, als zweites, also das war, Sex ist auf Beziehung eingelegt. Eigentlich müsste da stehen auf Einheit. Das zweite, das ist eine ganz gewagte These. Ich wage ihn euch mal zu beschreiben und ich bin euch gar nicht mal ganz sicher, ob ihr ihn überhaupt nachvollziehen könnt. Weil ich gemerkt habe, es ist ein bisschen schwierig zu denken. Aber versucht mal mitzukommen. Ich habe eben von dieser immensen Kraft gesprochen, die wir sexuelle Anziehung nennen. Ja, also irgendwie, auch wenn Leute sich noch gar nicht kennen, irgendwie was optische Reize so auslösen können, dass Menschen sich zueinander hingezogen fühlen oder so. Oder wir können auch an Verliebtsein denken, ja, an diesen Zustand, wo dein ganzes Denken wie bescheuert auf eine Person irgendwie fixiert ist und sich konzentriert. So, wenn Gott uns bewusst so geschaffen hat und wenn wir sein Abbild sind, kann man dann sagen, dass in dieser Anziehung und letztlich in Sex etwas Göttliches zum Ausdruck kommt. in diesen Funken, die da sprühen, etwas Göttliches zum Ausdruck kommt. Was ich meine ist, die Kraft, die uns hinzieht zu einem Menschen, die erinnert ein wenig an die Kraft, die Gott hinzieht zu uns. Die Bibel sagt, dass er uns über alle Maßen liebt. Und es gibt Bibelstellen, ich habe gedacht, es wird zu lange, wenn ich das zitiere, wo die Liebe Gottes zu uns fast erotische Züge hat, also so in der Formulierung. Kann man das sagen, das Verliebtsein, ja, wo du einen Menschen eigentlich, du siehst ihn perfekt, du siehst seine ganzen Fehler gar nicht, die er hat. Du siehst ihn, als ob er makellos wäre. Fühlst dich von ihm angezogen, als ob er der Schönste der Welt wäre oder die. Wo wir in diesem Zustand einen Menschen sehen, erinnert das nicht ein bisschen daran, dass Gott uns so liebt, bedingungslos, als ob wir makellos wären, voller Gnade, sich zu uns hingezogen fühlt, uns reiner sieht, als wir sind. Sehen verliebte Menschen also einander, ein wenig so, wie Gott uns sieht. Und ist sexuelle Einheit, eins werden, ja, auf seelischer und körperlicher Ebene, sich einem anderen total hingeben, einen anderen Menschen so liebt, wie er ist, ihn zu sehen, wie er ist und ihn trotzdem so zu lieben, wie er ist, erinnert das dann nicht daran, dass Gott totale Gemeinschaft mit uns will. Jesus hat mal was gesagt, ich lebe in euch und ihr in mir. Ich weiß, dass das schräg klingt. Ich habe auch gedacht, oh meine Güte, wenn man das hier aus dem Zusammenhang reißt, meiner Predigt, und sich das anhört, könnte man sagen, der spinnt, der Mann. Sex als etwas Göttliches oder... Ich habe ein Zitat gelesen, sagte jemand, wir sind beim Sex, wir sind Gott nie ähnlicher als beim Sex. Boah, das habe ich gedacht. Ja, jetzt habe ich es ja doch gesagt. Eigentlich wollte ich es nicht sagen. Aber ich glaube, dass da etwas dran ist, wenn wir versuchen, Sexualität von Gott her zu verstehen. Das, was wir an Beziehungen leben, ist ein Bild, wie Gott zu uns Beziehung will. Sexualität ist ein Hinweis auf Gott, auf Gottes Liebe zu uns. Und die Bibel benutzt bei Sex oft das Wort erkennen. Er erkannte seine Frau, heißt, er hatte Sex mit ihr. Und dieses Wort benutzt die Bibel zum Teil auch in Bezug auf Gott. Ihn erkennen, also eine total intime Gemeinschaft haben. Okay, was ich damit sagen will, man könnte Sex als etwas Heiliges betrachten, von Gott her. Als etwas Göttliches. Ich stelle das einfach mal so in den Raum. Guckt mal, ob ihr das nachempfinden könnt. Und dann habe ich mich gefragt, hat Jesus zum Beispiel vielleicht aus diesem Grund folgenden Satz gesagt? Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, der hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Man müsste jetzt viel im Vers sagen, ich will gar nicht den richtig auslegen, sondern nur mit meinen Worten mal sagen, Jesus sagt ja im Prinzip, hey, wenn äußerlich gar nichts passiert, was innen drin passiert, ist genauso wichtig. Weil Sex hat mit deiner Seele zu tun. Und Sex ist etwas Heiliges. Auch das, was nur in dir abläuft. Und dann sagt er ja, hier kann was zerbrechen, ne? Ehebruch. Innen drin kann etwas zerbrechen, selbst wenn äußerlich gar nichts zerbrochen wird. Die Ehe geht gar nicht kaputt, es passiert ja gar nichts. Innerlich kann trotzdem etwas zerbrechen. Da hat etwas in mir, Sexualität, anscheinend aus Gott, aus Jesus, sich direkt mit Gott zu tun. Oder Paulus ist jetzt noch eine schwierigere Stelle, müsste man noch viel mehr zu sagen. Aber ich lese es einfach mal vor. Ich hoffe, ihr denkt ja mit, ne? Paulus sagt den Korinthern, ihr sagt, mir ist alles erlaubt. Mag sein, aber es ist nicht alles gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Ihr sagt, die Nahrung ist für den Magen und der Magen ist für die Nahrung. Gott wird ja doch allem beiden ein Ende machen. Was hier dahinter steht, ist genau die Überzeugung, hey, das sind körperliche Dinge. Das ist wie Essen und Trinken. Es geht nämlich um Sexualität in diesem Abschnitt. Und sie haben die Einstellung, hey, was auf körperlicher Ebene passiert, das hat doch mit meiner Seele nichts zu tun. Vergeht ja eh. Die Seele ist das, was weiterlebt. Sondern sagt Paulus, aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, der auch der Herr über unseren Körper ist. Denn so wie Gott Christus den Herrn vom Tod auferweckt hat, so wird er durch seine Kraft auch uns vom Tod auferwecken. Wisst ihr nicht, dass ihr samt eurem Körper Glieder am Leib Jesu seid, also Teil von Jesus seid? Kann ich die Glieder von Christus einfach zu Gliedern von Prostituierten machen? Das war übrigens der Hintergrund, ne? Die gingen nach dem Gottesdienst zum Teil einfach mal den Tempel hoch. Und Tempel bedeutet damals auch Tempelprostitution. Das darf nicht sein. Ihr müsst doch wissen, dass jemand, der sich mit einer Prostituierten einlässt, mit ihr ein einziger Leib wird, was da oben steht. Einheit wird. In den Heiligen Schriften heißt es ja, die zwei sind dann ein Leib. Also hier ist es wieder. Paulus versucht ihnen zu sagen, hey, da passiert doch mehr als Sex. Es ist ein Ausdruck von tiefer Einheit, sollte es eigentlich sein. Und dann schließt er, aber wer sich mit dem Herrn verbindet, ist mit ihm ein Geist. Und da dachte ich, hey, da ist wieder dieser Link. Er spricht über sexuelle Einheit und dann plötzlich über unsere Verbindung zu Gott. Das scheint zusammenzugehören. Merkt ihr, Paulus sieht das zusammen, als hätte unsere Beziehung zu Gott mit unserer Sexualität direkt zu tun. Also, Sex ist etwas Heiliges, etwas Gottähnliches. Etwas, was uns Gott ähnlich macht. Frag dich mal, was das mit für deinen Umgang, dein Denken über Sexualität zu tun haben könnte. Ein drittes will ich jetzt noch sagen, was ich von der Bibel her sehe. Das ist aber eigentlich meine Binsenweisheit. Das hätte ich eigentlich auch beim ersten Punkt, wenn ich in die Natur gucke, sagen können. Sex schafft Leben. Aber ich finde das nicht unwichtig. Gott hat Sex so geschaffen, zum einen, um Menschen dieses Erlebnis tiefer körperlicher Einheit und seelischer Einheit zu geben, zu schenken. Und genau darin hat Gott sich gedacht, schaffe ich neues Leben. Das finde ich eigentlich ziemlich wunderbar. Wunderschön. Ich meine, das hätte man sich auch anders ausdenken können. Es gibt Sex und es gibt eine andere Möglichkeit, um Kinder zu kriegen irgendwie. Also, und dann habe ich gedacht, hey, in der Einheit zwischen mir und Gott, wenn ich Gott wirklich kennenlerne, dann merke ich, in dieser Einheit zwischen mir und Gott liegt mein Leben. Liegt mein Leben. Und Gott denkt sich, zwischen der Einheit zwischen dir und deiner Frau entsteht neues Leben. Ich bin jetzt nicht da, will damit nicht sagen, dass ich gegen Verhütung sei oder sowas. Ja. Ich sehe auch nicht den Haupthintergrund oder Grund für Sexualität in dem, dass da Leben gezeugt wird. Gab es in der Kirche auch diese Zeiten, wo man Sex zum Spaß verboten hat. Aber was ich cool finde, Sex hat die Kraft, Leben entstehen zu lassen. Macht mit die Tiefe von Sexualität aus und wir dürfen es nicht einfach wegdenken. Was bedeutet das für deinen Umgang mit Sexualität? Das ist die Kraft, das Leben zu schenken. Okay, so. Jetzt zum letzten Abschnitt. Jetzt gucke ich mal. Oh, ich habe noch 9 Minuten. Zum letzten Abschnitt. Sex und Ehe. Warum denken wir das so zusammen? Warum stehen wir dazu? Ein paar Worte dazu. Warum Sex in die Ehe gehört. Und jetzt, wenn ich jetzt Sex sage, meine ich natürlich tatsächlich ist miteinander schlafen, nicht alles, was man unter Sexualität sonst noch verstehen kann. Ja. Also, warum sagen wir, hey, Ehe wollen wir auch nicht erstmal ausprobieren, bevor wir heiraten, so ohne Trauschein? Warum versuchen wir das so zu leben? So, eigentlich ist der Grund dafür schon gesagt. Der Grund dafür liegt nicht, für mich jedenfalls, in 1, 2, 3 Bibelstellen, die irgendwas verbieten. Warum nicht? Weil so viele Bibelstellen gibt es gar nicht. Es gibt nicht das 11. Gebot, du sollst erst in der Hochzeitsnacht mit deiner Freundin schlafen. Findet ihr nicht. Und man sollte auch nicht so tun, als ob man das fände. Es gibt schon ein paar Dinge, die ein bisschen konkreter dazu was sagen. Aber dieses Gebot, so in dieser Klarheit, gibt es ehrlicherweise nicht. So. Wichtiger Grund für mich aber zweitens, warum ich gar nichts über Gebote sagen will, ist, ich habe noch selten erlebt, dass jemand etwas tut oder nicht tut, weil man ihm eine Bibelstelle um die Ohren gehauen hat und gesagt hat, guck mal, da steht's doch. Also, je länger ich lebe, desto weniger glaube ich an die positive Kraft von Geboten. Jetzt war gerade, wie heißt die, Maybrit Illner? Ja, genau. Und eine Talkrunde hier über dieses Doping-Zeugs. Ne? Da saßen die ganzen Funktionäre von ARD und so und diesen ganzen Gremien da rum und haben sich über Doping unterhalten und ein Fahrer saß dabei und saß da so verkümmert in seinem Sessel. Er hatte irgendwie vor 2 Monaten oder wann das, oder 2 Wochen, weiß ich nicht mehr, selbst zugegeben, dass er dopt. Und irgendwann sagte er einen Schlüsselsatz und sagte, sie werden durch härtere Strafen und Gesetze nichts bei den Fahrern verändern. So, man hat ihm nicht so richtig zugehört, hatte ich den Eindruck. Man hatte den Eindruck, er sitzt da und denkt, hey, ihr habt keine Ahnung, von was ihr redet. Das Problem werdet ihr so nicht lösen. Das ist vielleicht nötig, ja. Aber ihr werdet das Problem nicht lösen. Gesetze, Gebote, ist meine Meinung, haben selten die Kraft, Menschen zu verändern. Eine Regel nützt in der Regel gar nichts, solange ich nicht von der Regel überzeugt bin. Also wenn ich irgendwo langfahre und da steht 60 und ich glaube, hier kann man 100 fahren und diese 60 ist nur Schikane, dann fahre ich 100. Beziehungsweise, ich fahre nicht 100. Warum? Weil der Gesetzgeber dafür sorgt, dass ich erwischt werde. Wahrscheinlich. Also werde ich aus Angst vor Strafe doch 60 fahren, aber mit zusammengekniffenen Zähnen oder was? Knirschenden Zähnen. Und so ist es mit Geboten in der Bibel, empfinde ich. Keiner von uns wird ein Gebot befolgen, dessen Sinn wir nicht einsehen. außer wir haben Angst vor Strafe. Strafe vor Gott, Strafe von der Kirche oder so. Und das Ergebnis, empfinde ich, ist aber dann nie, dass wir etwas aus Überzeugung tun. Das Ergebnis ist entweder Doppelmoral, wir tun so, als ob wir es tun, aber wir leben was anderes. Oder wir zwingen uns zum Gehorsam. Die Folge ist dann oft ein ganz krampfartiger Glaube. Die Folge kann so weit gehen, dass Menschen anfangen, Gott zu hassen für das, was er von ihnen will, weil sie nicht mit ihrem Herzen dahinter stehen können. Also ich glaube, das Halten von Regeln, ohne Gottes Liebe zu kennen und Gott zu vertrauen und es zu wollen, ist schädlich. So, deshalb ist mir wichtig und war mir wichtig, Sexualität als Ganzes zu sehen, von Gott her zu sehen und nicht einfach Regeln zu sagen, weil ich glaube, das verändert überhaupt nichts. Nur wenn wir selber etwas wollen, werden wir dann die Chance haben, es wirklich zu leben, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Und ich glaube, nur dann wird es ein Weg in die Freiheit sein. Alles andere ist ein Weg in Enge. Also trotzdem, der Grund, warum ich Sex aus Gottes Sicht nur in der Ehe sehen kann, ich fasse es im Prinzip jetzt nochmal zusammen. Wenn ich die ganze Bibel, nicht ein paar Verse, sondern wenn ich die ganze Bibel auf mich wirken lasse und Gott ehrlich nach seinem Willen frage, dann sehe ich, dass er denkt, dass diese tiefe, treue, lebenslange Einheit zwischen Mann und Frau der Rahmen ist, der gebraucht wird, um Sexualität gesund zu leben. Um zu schenken, dass Sex Seelen verbindet und zu verhindern, dass Sex Seelen verletzt. Denn wenn die körperliche Einheit schon da ist, aber die seelische noch nicht, und ich meine mit seelischer Einheit, ich kann mich total darauf verlassen, dass der andere für mich ist, dass er total zu mir Ja sagt, auch in 50 Jahren noch. Das ist nicht eine Sache von jetzt bis nächste Woche oder in 3 Jahren, sondern der hat total zu mir Ja gesagt. Und wenn dann die Beziehung irgendwann wieder auseinandergeht, aber auf der körperlichen Ebene hatten wir schon totale Gemeinschaft, dann ist genau das passiert mit diesem Kleber. Dann zerreißt mehr, als zerreißen müsste. Die Verbindung, die Sex geschaffen hat, führt dann zu diesen Verletzungen. Ihr müsst immer hören, ob das auf euer Leben passt oder nicht, was ich hier sage. Deswegen sehe ich von der Bibel her, dass die Ehe schafft als diesen Schutzraum, wo zwei Menschen Sex gesund leben können. Mit anderen Worten, wenn eure Beziehung, wenn deine Beziehung so ist, dass du weißt, diesem Menschen gehört mein Herz, ohne Vorbehalt, und das werde ich auch in ein paar Jahren nicht ändern, sondern diesem Menschen gehört mein, ich habe ihm mein Herz geschenkt. Und wenn uns Kräfte auseinanderziehen werden, dann werden wir das durchkämpfen, diese Konflikte, die wir dann haben. Diesem Menschen schenke ich mein Leben. Ich bin bereit für ihn zu sterben, wie Thorsten das letzte Mal so schön romantisch gesagt hat. Ich bin bereit für diese Frau zu sterben. So, und wenn dazu kommt, hey, und unsere Partnerschaft ist tragfähig, um eventuellen Kindern ein Zuhause zu schenken. Wir könnten das. Sie hätten bei uns ein gutes Zuhause. Dann ist Sex dran. Und dann ist aber auch Hochzeit dran, finde ich. Was soll dann noch kommen? Worauf soll ich dann noch warten? Um dem anderen zu sagen, ja, ich sag dir auch mit meiner Unterschrift, ja, ich stehe zu dir. So, und wenn ich das aber in meiner letzten Konsequenz noch nicht kann, dieses letzte Ja zu sagen, voller Risiko zu diesem Menschen Ja zu sagen, wenn ich das noch nicht kann, dann, ich stelle jetzt nur die Frage in den Raum, ist es dann gut, auf der körperlichen Ebene die Einheit trotzdem schon zu leben? Obwohl es auf der seelischen noch nicht ganz passt. Noch nicht so weit passt, ja? Das ist meine Frage, nehmt sie einfach mal mit. Denkt offen drüber nach. Eins hänge ich noch dran, die Sache mit der Kinderüberraschung, die mir eben wichtig war. Sex schafft Leben. Sex hat die Kraft, Leben zu schaffen. Und ich finde, wenn ich mit einem Menschen ins Bett gehe, muss ich die Verantwortung übernehmen, garantieren zu können, dass ich diesem Kind, was da eventuell entsteht, denn auch Verhütung ist nicht hundertprozentige Sicherheit, dass ich diesem Kind ein Zuhause schenken könnte. Sonst tue ich im Prinzip etwas Verantwortungsloses. Und ich habe mit Teenagern gesprochen, und ihr kennt solche Leute auch, die sagen, ich war ein Unfall. Ich war eigentlich nur ein Unfall. Und die es schwer haben, ihren eigenen Wert zu entdecken. Naja. Ich sag mal diesen steilen Satz. Sex bedeutet immer Verantwortung für Familie übernehmen können. So, ich weiß, was ich jetzt gesagt habe, ist krass. Man kann sagen, es ist sogar verrückt. Jemand hat aber mal gesagt, und zwar in Bezug auf Sex, hat gesagt, wir alle müssen uns zwischen zwei Arten, verrückt zu sein, entscheiden. Zwischen der Torheit des Evangeliums, also das, was ich heute gesagt habe letztlich, was irgendwie töricht scheint, und dem Unsinn der Werte unserer Welt. Wir müssen uns entscheiden, wie verrückt wir leben wollen. So, und die Predigt ist sozusagen eine Einladung an euch, verrückt zu leben. Und wenn du das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, nur als Gebot, nur als Gesetz, als Druck hörst, dann lass es lieber, sage ich jetzt mal so. Und wenn du ahnst, dass Gott dahinter steht, einer, der Sex erfunden hat und der will, dass du ihn so leben kannst, dass es dich in die Freiheit führt, dass es eure Beziehung stärkt, dann versuch dein Leben danach auszurichten. Dann denk bei dem, was ich jetzt gesagt habe, dann denk weiter. Denk drüber nach, bete, such nach der Wahrheit, wie ich das gesagt habe. Oder wenn du einen Partner hast, dann rede mal mit ihm darüber, was er eigentlich darüber denkt. So. Such weiter, ob das ein Weg sein kann, der vielleicht verrückt klingt und der trotzdem in die Freiheit führt. Okay, das war's. Nächstes Mal werden wir noch ein letztes Beziehungsthema haben. Lea, unsere Praktikantin, wird predigen zum Thema Beziehung zu den eigenen Eltern. Und das klingt erstmal langweilig, ist aber ein hochspannendes Thema eigentlich. Also vor allen Dingen, wenn man kein Kind mehr ist und an die eigenen Eltern denkt, selbst schon erwachsen ist. Das heißt auch, dass ich zum letzten Mal gepredigt habe für diese Saison und deswegen sage ich Tschüss. Na, ich sage gleich Tschüss, ich komme noch einmal hoch.